wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel-1-Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, ich begrüße euch sehr herzlich zu unserer ersten oder zu unserem ersten Saisonrückblick der Saison 2017 der Formel 1. Und die mache ich nicht alleine. Nein, ich begrüße natürlich an meiner Seite Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und von motorsporttotal.com Formel 1.de, unserem Partner in Sachen Motorsport hier auf meinsportradio.de, der Chefredakteur Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole.
Wir haben es letzte Woche angekündigt, bis Weihnachten gibt es uns jetzt jede Woche und natürlich am 21.12. ab 19 Uhr das große Saisonabschluss-Highlight von Starting Grid, würde ich sagen. Unsere Live-Ausgabe, 2 Stunden Formel 1 Live-Talk, vielleicht sogar noch mit einer Option auf mehr, das könnt ihr entscheiden, denn ihr seid maßgeblich daran beteiligt, diese Sendung zum Erfolg zu machen mit euren Anrufen. Wir werden jetzt in Kürze eine Facebook-Veranstaltung veröffentlichen, wo ihr euch dann auch anmelden könnt, auf Teilnehmen drücken könnt, das teilen könnt, ja, so viele Formel 1-Fans wie möglich mobilisieren, die dann live zuhören und auch anrufen oder einen Kommentar bei Facebook schicken oder bei Twitter mit dem Hashtag StartingGridMSRLive dann. Und wir freuen uns drauf. Das wird, glaube ich, eine sehr launige Ausgabe. Wir versuchen noch einige prominente Gäste auch in die Sendung zu bekommen, mit denen ihr dann auch diskutieren könnt. Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr launiger Saisonabschluss hier auch für uns bei Starting Grid. Also hört da auf jeden Fall rein. 21.12. um 19 Uhr hier auf meinsportradio.de. Wir machen jetzt diese Woche 4 Teams, und zwar die unteren 4 Teams in der Konstrukteurswertung, schauen auf deren Saison so ein bisschen zurück, dann nächste Woche die 4 Teams, die da drüber sind, und in der Live-Ausgabe dann auch auf die beiden Top-Teams Ferrari und Mercedes. Denn ich glaube, das wird auch so ein bisschen das Ganze beherrschen, ja, dieser Zweikampf ganz oben, wie sieht's dann für die nächste Saison aus, Sebastian Vettel gegen Lewis Hamilton. Sebastian Vettel wird natürlich ein Kernthema sein auch, denn in der Fahrerwertung von motorsporttotal.com, Formel 1.de, die ja auch mit dem Formel-1-Experten Christian Klien dort entworfen worden ist, ist Sebastian Vettel der Fahrer der Saison geworden. Können wir natürlich darüber diskutieren, ob ihr das auch so seht. Aber wir beginnen jetzt mit den ersten oder mit den letzten 4 Teams in der Konstrukteurswertung und fangen ganz unten an bei Sauber. Sauber hat 5 Punkte in der Konstrukteurswertung errungen. Das sind 3 Punkte mehr als 2016. Also wenn es danach geht, ist es auf jeden Fall eine Steigerung. Aber diese 5 Punkte wurden alle von Pascal Wehrlein erfahren, der nächste Saison nicht mehr für Sauber fährt. Christian, das Sauber-Team hat es, glaube ich, in der Formel 1 mit am schwersten. Ja, aus Hinwil kommend in der Schweiz, es ist ja dann doch so ein bisschen alter Glanz, der bei Sauber immer mitfährt. Ja, hinten hat man diese Saison, man hat ja Jubiläum gefeiert, viele Namen gehabt, viele namhafte Fahrer, die für Sauber gestartet sind. Felipe Massa, Kimi Räikkönen, noch und nöcher, nicht zu vergessen, Heinz-Harald Frentzen auch. Und in dieser Saison war es ein stetiger Kampf um Punkte, um Anerkennung. Hat man diesen Kampf in deinen Augen am Ende irgendwie gewonnen für sich ganz persönlich?
Ich würde nicht so weit gehen und sagen, man hat diesen Kampf gewonnen. Aber was schon gelungen ist, glaube ich, dass man einen persönlichen Saisonausklang hinbekommen hat. Weil auch wenn es nicht mehr gereicht hat, nochmal ein richtig großes, fettes Ergebnis einzufahren, war es dann doch so, dass Sauber sich wieder respektabel hinten rangearbeitet hat und den Rückstand relativ deutlich verkürzt hat. Und das ist umso höher zu gewichten und umso höher denen anzurechnen, als die ja den alten Ferrari-Motor drin hatten. Also das dürfen wir nicht vergessen. Während die anderen also auch motorenseitig Updates bekommen haben, steht Sauber immer noch auf Stand Melbourne. Und der Stand Melbourne ist eigentlich der Stand Abu Dhabi letztes Jahr. Also das hat Sauber echt gut geschafft, hätte ich denen auch nicht zugetraut. Aber man merkt da so ein bisschen, dass Jörg Zander, der ja technischer Direktor ist bei Sauber, noch nicht so lange am Werk ist, wohl seinen ersten Impact jetzt gemacht hat und dass das Auto tatsächlich besser wurde. Weil was Markus Eriksen, der wird manchmal ein bisschen vergessen, und Pascal Wehrlein rundenzeiten technisch in den Trainings und in den Qualifyings gezeigt haben, das war so schlecht nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass Sauber nächstes Jahr dann auch einen aktuellen Motor drin hat und vielleicht technisch noch ein bisschen weiterkommt, man vielleicht mit dieser neuen Partnerschaft mit Alfa Romeo ein bisschen mehr Mittel zur Verfügung hat, dann glaube ich, ist bei Sauber jetzt doch sowas wie positive Grundstimmung wieder angesagt, auch weil eben mit Charles Leclerc einer drin sitzt, der vielleicht noch nicht die ganz große Erfahrung hat, aber sicher zu den schnelleren jungen Fahrern gehört. Also ich glaube, Sauber hat es geschafft, um im Rückblicksmodus zu bleiben, die Saison 2017 versöhnlich abzuschließen. Das ist kein Grund zum Jubeln, aber es ist jetzt auch nicht die totale Katerstimmung bei denen angesagt, glaube ich.
Schauen wir auf die beiden Fahrer, Ole, Pascal Wehrlein und Marcus Ericsson. Pascal Wehrlein hat 4 Punkte in Spanien geholt, 1 Punkt in Baku, Marcus Ericsson keinen. Hat dagegen gestellt, aber sein Auto, ich glaube einmal auf jeden Fall, aber ich glaube sogar mehrmals doof weggeworfen. Und auch sonst ist Marcus Ericsson jetzt nicht einer unserer Lieblingsfahrer. Ich glaube, das können wir ganz ehrlich so sagen. Pascal Wehrlein sicherlich auch nicht. Das müssen wir auch ehrlicherweise hier jetzt ansagen. Aber trotzdem, wenn man jetzt die beiden mal im Vergleich sieht, ist es eigentlich ein Witz, dass nach dieser Saison Pascal Wehrlein kein Cockpit mehr hat und Marcus Ericsson weiterfahren darf, oder?
Ja, natürlich ist das ein Witz. Also das war ja letztes Jahr schon ein Witz. Also generell, dass er es schafft, sich so lange in der Formel 1 zu halten, beziehungsweise halten zu lassen, muss man ja eher sagen. Das hat ja nichts mit Talent zu tun, warum er da fährt, muss man ganz klar sagen, sondern allein nur mit Geld. Das ist, also der geht nächstes Jahr in seine 5. Saison, das muss man sich mal vorstellen, in seine 5. Ja, und er hat nichts gerissen. Nichts. Ich glaube, das ist dann auch irgendwann nicht mehr mit irgendwie Geld und Paydriver zu erklären, anders als bei beispielsweise Maldonado oder sowas, wo man das vielleicht noch so, ja, er hat nochmal zwischenzeitlich gute Leistung gebracht, aber Marcus Ericsson, ja, also weiß ich nicht. Und letztes Jahr war es ja schon so, da hat Felipe Nasser die Kohlen aus dem Feuer geholt mit dem Rennen in Brasilien. In Brasilien, sonst wären sie hinter Männer gelandet, ja. Und dieses Jahr ist es Pascal Wehrlein, der wirklich paar wirklich gute Rennen gefahren hat, allen voran das in Spanien. Also das war also wirklich über den Möglichkeiten und auch sonst generell. Aber was Marcus Ericsson sich da zusammenfährt, das weiß ich nicht. Und ich glaube, der wird auch nächstes Jahr komplett in Grund und Boden gefahren von Charles Leclerc. Also anders, also kann ich mir das nicht vorstellen. Und Marcus Ericsson hat, hab's irgendwo gelesen, seit Monza 2015 keine Punkte mehr geholt. Und insgesamt hat er, glaube ich, 9 Punkte in 76 Rennen geholt. Und da kommen jetzt nochmal 21 dazu nächstes Jahr. Das ist schon eine beachtliche Statistik. Also denn da hätten sie auch Julian Palmer ins Cockpit setzen können. Also das ist wirklich immer. Ich bin gespannt, ob Marcus Ericsson den Abu Dhabi Grand Prix 2018 im Cockpit erleben wird.
Das ist natürlich so eine Frage, die dann für die nächste Saison sicherlich interessant wird. Christian, Pascal Wehrlein hat auch in den letzten Rennen gezeigt, vor allem im letzten Rennen, finde ich, als dann klar wurde, dass er nächstes Jahr nicht mehr im Sauber fahren wird. Also das war da noch nicht so ganz klar, aber das ging durch den Buschfunk noch und nöcher. Und dann wurde es ja wenige Tage nach dem Saisonfinale geklärt mit der Präsentation dieser Alfa Romeo Partnerschaft und natürlich den beiden Fahrern Charles Leclerc und Marcus Ericsson. Ist Pascal Wehrlein dann so ein bisschen tatsächlich die unglücklichste Figur der Saison eigentlich, wenn man so will, ne? Ich meine, abgesehen von Daniel Kiat, über den wir natürlich auch noch sprechen werden in dieser Sendung, ist das natürlich ein talentierter Fahrer, der dummerweise, muss man sagen, jetzt nächstes Jahr ohne Formel-1-Cockpit dastehen wird, außer natürlich, es passiert bei Williams noch was, aber darauf bauen kann er ja nicht.
Ja, genau so ist es. Also für mich ist Pascal Wehrlein so ein bisschen fast die, vielleicht nicht die unglückliche Figur des Jahres, aber doch eine der unglücklichen Figuren, weil ich glaube, er hat gezeigt, auch schon in der DTM und dann auch in der Formel 1, bei Maynor hat er sehr gute Leistung gebracht, ist sogar mit der Maynor-Kiste in die Punkte gefahren, jetzt mit Sauber und eigentlich ja über weite Strecken der Saison ähnliche Voraussetzungen hat er das auch geschafft. Ich glaube, sein Problem war so ein bisschen, dass er halt teilweise dann doch auch wieder von Marcus Ericsson ausqualifiziert wurde und Schwierigkeiten hatte, sich da wirklich so klar durchzusetzen, wie man es, glaube ich, tun muss, um wirklich für höhere Aufgaben in Frage zu kommen. Ob das damit zu tun hatte, dass er vielleicht psychologisch daran geknabbert hat, dass er nicht diesen Mercedes-Drive bekommen hat, weil wenn wir uns ein Jahr zurückerinnern, war er ja einer der ganz heißen Kandidaten, vielleicht sogar Teamkollege von Lewis Hamilton zu werden. Also das war eine schwierige Ausgangsposition für ihn. Ob ihn das beschäftigt hat, weiß ich nicht. Aber ich glaube, letztendlich ausschlaggebend oder der Stempel, der auf seiner Saison drauf ist, war irgendwie der stark, ja, dass es kann. Das hat er ein paar Mal bewiesen, allen voran in Barcelona, aber auch zum Saisonende noch mit ein, zwei wirklich starken Qualifying-Leistungen. Aber er hat es halt nie wirklich konstant auf den Punkt gebracht, dass man sagen konnte, okay, ich setze jetzt 100 Euro auf Pascal Wehrlein und die 100 Euro sind gut investiert, weil das ist eine Bank. Das war halt nicht der Zustand, den er irgendwo erreicht hat. Das kommt natürlich... Das ist natürlich von außen für uns schwierig zu beurteilen beim Team mit Sauber, wo mit Sicherheit nicht immer beide Autos gleich ausgestattet sind, einfach aus Kostengründen, wirklich zu beurteilen, was steckt dahinter. Also vielleicht hat es beim ein oder anderen Wochenende technische Gründe dafür gegeben, aber das zu bewerten ist für uns genauso schwierig wie für andere Teamchefs, glaube ich, die nicht direkt mit Sauber zu tun haben. Aber das, glaube ich, ist ihm ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil die jungen Fahrer, ein Sebastian Vettel zum Beispiel oder ein Lewis Hamilton oder wie sie alle heißen, die jetzt wirklich in der ganz großen Oberliga mitspielen, die haben halt ihre Teamkollegen in den ersten Jahren einfach immer zerfetzt. Ja, also nicht nur in der Formel 1, sondern auch davor schon. Und das ist dem Pascal Wehrlein nicht im gleichen Ausmaß gelungen, wie es ihm hätte gelingen müssen. Oder anders gesagt, er hat es nicht erzwungen, dass er jetzt zum Beispiel die einzig sinnvolle Alternative für den Williams Drive ist. Da hat er, glaube ich, ein paar Fragezeichen offen gelassen. Das muss er sich mit Sicherheit auch ein bisschen selbst zuschreiben. Aber natürlich ist es, Ole hat es ja auch schon gesagt, irgendwo nicht gerecht, aber Formel 1 ist halt nicht gerecht, dass ein Marcus Ericsson jetzt sein x-tes Jahr bekommt und Pascal Wehrlein steht vor der Situation, dass er außerhalb der Formel 1 sich umschauen muss. Das passt natürlich nicht, gar keine Frage.
Sauber ist ja auch so ein bisschen Familienbetrieb der Formel 1, muss man ehrlicherweise sagen. Hat so einen sehr großen Nostalgiefaktor bei mir auch, eben durch Peter Sauber, aber in den letzten Jahren auch durch Monisha Kaltenborn so ein bisschen, Ole. Daniel Moreno hat auf unserer Facebook-Seite zu Sauber geschrieben, einfach nur traurig, kaum aufgefallen, nur in der Berichterstattung mit negativen Mitteilungen. Die negativste Mitteilung sicherlich die Entlassung von Monisha Kaltenborn in diesem Jahr und das Einsetzen von Frederic Vasseur, was rein fachlich natürlich richtig ist. Ja, muss man ja sagen, aber menschlich schwierig war, auch von außen betrachtet. Hat Sauber damit auch so ein bisschen was von diesem familiären Charakter verloren, was sie eh schon in den letzten Jahren immer mal wieder haben federn lassen müssen, Ole?
Ja, also das war, glaube ich, jetzt nicht so die beste Aktion, vor allem wenn man bedenkt, dass Monisha Kaltenborn ja nicht nur Teamchefin war, sondern ja, ich glaube, auch 20 Jahre oder sowas oder 15 Jahre in dem Unternehmen Sauber tätig war. Also die war ja quasi Sauber. Deswegen war sie auch Teamchefin dann letztendlich. Die Frage ist natürlich, ob jetzt ob man mit Monisha Kaltenborn nicht vielleicht das Gleiche erreicht hätte dieses Jahr als mit Frederic Vasseur. Und das ich glaube, das nimmt sich alles nicht viel. Ich denke, da ist so ein bisschen ja auch so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Panik so im Hintergrund am Werkeln und vielleicht ist es auch so, dass da die Geldgeber mit Sicherheit da ein bisschen was installieren, irgendwie so dass sie dann denken, da mehr rausholen zu können. Aber der Sauber ist schon, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, schon die letzten paar Jahre, außer 2015, schon eine echte Gurke gewesen. Da kannst du machen, was du willst. Das ändert sich auch so nicht, ja. Und stell dir mal vor, die hätten Pascal Wehrlein nicht gehabt, sondern da säße noch irgendjemand anders. Dann wäre das ganz bitter geworden. Also, für die ist es jetzt wirklich gut und ich glaube, das ist auch kurz vor 12, dass jetzt da Ferrari den Laden so ein bisschen übernimmt, ne, sag ich mal, und da Alfa Romeo installiert, weil Alfa Romeo bzw. Ferrari, dann hat mit Alfa Romeo sicherlich keine Lust dann, um Platz 20 zu fahren. Und vielleicht geht dann halt dann wieder ein bisschen mehr. Aber das ist natürlich dann auch noch weiter weg von dem Familienunternehmen und Sauber ist eh so eine Wundertüte. Also das war, was waren die nicht schon alles? Ja, also BMW hatte das ja dann auch mal inne, ja, und dann waren die wieder weg und dann waren sie wieder so und dann, also das ist schon eine sehr bunte Historie bei Sauber.
Vielleicht ganz kurz zum Abschluss, Christian. Frederic Vasseur ist ein Alpha-Tier und Sergio Marchionne auch. Ja, und der Einfluss von Ferrari wird durch Alfa Romeo natürlich nicht kleiner bei Sauber. Glaubst du, das könnte nächstes Jahr noch zu Problemen führen?
Ich weiß es nicht, aber es wird auf jeden Fall spannend, weil ich glaube, schon jetzt ist im Hintergrund ja eine Diskussion passiert, ob Ferrari da direkt noch einen zweiten Junior reinplatzieren kann oder ob Marcus Ericsson als von den Eigentümern von Longbow Finance geförderter Fahrer drinbleiben darf. Das hat man in der Öffentlichkeit nicht wirklich mitbekommen. Oder es wurde sehr, sehr wenig darüber geschrieben oder zumindest hat keiner den anderen öffentlich angepatzt. Also eigentlich so, wie man solche Diskussionen regeln soll. ich weiß nicht, ob das spannend wird, auch für uns. Hinter den Kulissen bin ich mir ziemlich sicher, dass es da die ein oder andere Diskussion geben wird, auch was Einflussnahmen so betrifft. Und dazu muss man wissen, dass ich kenne den aktuellen Stand, wie das heute ist, nicht hundertprozentig genau, aber aus den finanziell sehr, sehr schwierigen Zeiten bei Sauber, die mit Sicherheit noch nicht alle verarbeitet sind, hat Sauber ja auch Rückstände gehabt an Zahlungen bei Ferrari. Das heißt, man steht auch so, oder man stand auch so ein bisschen in der Schuld. Ich kann nur darüber mutmaßen, dass da bis heute nicht alles hundertprozentig getilgt ist. Und das ist natürlich eine Ausgangslage, die schon ein bisschen Spannungspotenzial birgt. Umgekehrt muss man auch dazu sagen, das war bei Sauber in den letzten Jahren nie anders, dass die Offenstände bei anderen Partnern gehabt haben. Und um ein Wort vielleicht noch, wenn wir die Zeit noch haben, zu Monisha Kaltenborn. Ich mag sie persönlich sehr, sehr gern. Also mit ihr zu sprechen, das ist eine gebildete, hochintelligente, nette Frau, die ich wirklich persönlich sehr geschätzt habe. Aber wenn man sich den Track Record anschaut, muss man schon fairerweise dazu sagen, Sauber hat halt natürlich nicht die ganz großen Mittel gehabt, aber doch vergleichbare Mittel, glaube ich, oder eine vergleichbare Ausgangsposition gehabt wie Force India. Und die haben halt einen wesentlich besseren Job damit gemacht. Ob das jetzt alles Monisha Kaltenborns Schuld war, das sei mal dahingestellt, das würde ich so explizit gar nicht behaupten wollen. Aber letztendlich ist es wie im Fußball. Wenn die Mannschaft keine Leistung bringt, muss halt irgendwann mal der Trainer weg. Und ich glaube, das war bei Sauber so. Letztendlich eine Fehlentscheidung, die unter ihrer Ägide getroffen wurde, ist halt das Festhalten an diesem alten Ferrari-Motor. Das hat Sauber in diesem Jahr mit Sicherheit gekostet. Also es ist schon vertretbar, dass man sich aus Sicht von Longbow Finance mal Gedanken gemacht hat, wie gestalten wir diesen Neuanfang und ist es nicht vielleicht besser, den nicht mehr mit Monisha Kaltenborn zu machen.
Das fasst es gut zusammen und damit lassen wir Sauber erstmal hinter uns, natürlich vielleicht ein Thema für die Live-Ausgabe. Wenn ihr über Sauber sprechen wollt, können wir das dann natürlich gerne noch weitermachen. Wir machen eine kurze Pause und kommen dann zum nächsten Team, echtes Traditionsteam in der Formel 1, die wieder hoch hinaus wollen, nächstes Jahr mit neuem Motorenpartner, McLaren. Bleibt dran bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de mit mir, Kevin Scheuren, meinem Co-Moderator Oliver Schka und unserem Experten Christian Nimmervoll, dem Chefredakteur von motorsporttotal.com, Formel1.de, die beiden Portale, die alle Motorsportformate hier auf meinsportradio.de präsentieren. Wir sind im ersten Teil unseres Saisonrückblicks heute die schlechtesten vier Teams der Saison und wir machen weiter mit McLaren Honda. Ein letztes Mal müssen wir über McLaren Honda sprechen, Ole, denn nächstes Jahr ist es ja ein Renault-Motor, der da drin steckt und die gleichen Fahrer werden es sein, Fernando Alonso und Stoffel van Dorn. Schauen wir doch mal auf die Bilanz zusammen. 30 Punkte in der Konstrukteurswertung eingefahren, das sind 34 weniger als 2016, also die haben ordentlich federn lassen müssen in der Konstrukteurswertung. 17 Punkte dadurch sind durch Fernando Alonso eingefahren worden, 13 durch Stoffel van Dorn. Und man kann, glaube ich, sagen, Ole, Stoffel van Dorn musste sich erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Ist ja seine erste vollwertige Formel-1-Saison jetzt gewesen. Hätte er letztes Jahr schon mal für Fernando Alonso im Cockpit gesessen, als er sich verletzt hatte nach dem Crash in Australien. Musste sich da reinarbeiten, ist aber zum Ende der Saison richtig gut rausgekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die nächstes Jahr beide gegeneinander fahren dürfen und ein besseres Auto haben, dann können wir uns auf einige heiße Duelle, glaube ich, freuen.
Das glaube ich auch tatsächlich. Also Stoffel van Dorn ist ja jetzt nicht gerade untalentiert, ja. Also so wer die GP2 gewonnen hat zum Beispiel. Und natürlich musste der sich auch erstmal eingewöhnen. Das ist auch ganz klar. Also da wurde ja schon, nachdem er ja den Punkt in Bahrain letztes Jahr geholt hat, da wurde ja schon, was er für Vorschusslorbeeren bekommen hat, ja, dass er dann direkt Fernando Alonso um die Ohren fährt und was weiß ich was alles. Das ist natürlich auch mit einem McLaren Honda nicht so möglich, ja. Muss man auch mal sagen. Aber er hat sich dann im Verlauf der Saison wirklich, wirklich gesteigert und gerade so in dem letzten, ja, Viertel, ja, beziehungsweise in der zweiten Saisonhälfte war er dann auch wirklich, wirklich, wirklich gut und hat gute Ergebnisse eingefahren im Qualifying und auch im Rennen. Er war natürlich nicht ganz so gut wie Fernando Alonso. Aber Fernando Alonso ist halt auch sehr, sehr speziell und aber wenn man ihm jetzt noch so ein bisschen Zeit gibt und wenn er dann nächstes Jahr noch besser zurechtkommt mit dem Team und mit dem Auto, dann können die sicherlich auf eine Ebene fahren und dann ist das nächstes Jahr auch, glaube ich, ein sehr starkes Duo, auch was die Konstrukteurs-WM angeht, denn wir gehen mal alle davon aus, dass McLaren nächstes Jahr mit Renault dann konstant in die Punkte fahren können wird. Ich meine, das hat man jetzt zum Ende der Saison eigentlich auch fast geschafft mit McLaren Honda, mit Honda besser gesagt. Aber ich denke, nächstes Jahr will man und wird man dann auch den Schritt weiter nach vorne machen und das ist dann ein gutes Duo. Allgemein muss man sagen, McLaren wieder ein sehr heißes Jahr, ja, muss man sagen. Wir haben ja nicht einfach nur aus Gag die Kategorien Neues von McLaren Honda hier eingeführt, die wir natürlich jetzt dann zu Grabe tragen müssen. Ja. Vielleicht reden wir nächstes Jahr über Neues von McLaren Renault. Ja, das lasse ich mir offen. Es war auch nicht der Konstrukteurstitel, den ich vor der Saison getippt habe für McLaren. Leider, muss man sagen. Und aber generell hat man sich gut aus der Misere, glaube ich, geritten. Gerade auch mit Zac Brown, der da, glaube ich, gute Arbeit macht und da wirklich auch irgendwie so ein bisschen den Ball flach hält und nicht so die Panik verbreitet, sondern man hat sich dann irgendwann gesagt, so, wir trennen uns jetzt von Honda und gehen jetzt zu Renault, egal ob das jetzt vielleicht für nächstes Jahr der richtige oder der falsche Schritt ist, ja, weil Honda ist ja jetzt besser geworden, aber wir machen das jetzt einfach, weil es geht um McLaren und es geht auch um Fernando Alonso natürlich und deswegen, ich glaube, die sind auf einem guten Weg. Die zweite Saisonhälfte hat mir sehr gut gefallen bei McLaren. Also gerade jetzt die letzten auch Duelle mit Alonso und mit Massa, das war schon sehr gut. Allgemein muss man sagen, Fernando Alonso, ja, war eigentlich so, kann man sagen, der Fahrer, der neben Lewis Hamilton und Sebastian Vettel so am meisten im Fokus stand dieses Jahr, gerade auch durch seinen Auftritt beim Indy 500 und es wird ja nächstes Jahr so weitergehen. Das ist ja das Gute.
Ganz genau. Mathematik ist übrigens nicht meine Stärke. Muss man ganz ehrlich sagen, rechnen muss gelernt sein. Es sind 46 Punkte weniger als 2016. Das macht es nicht besser. Ja, aber ich wollte das doch noch richtig stellen, bevor die ersten Kommentare kommen. Der Scheuren kann kein Mathe, die richtig gewesen wären. Tja, Christian, Fernando Alonso gegen Stoffel van Dorn. Ein sehr interessantes Duell auf dem Papier irgendwie. Aber van Dorn hatte natürlich so ein bisschen zu Beginn der Saison die Probleme damit auch, dass Fernando Alonso, und das ist ja etwas, worüber wir mal so ein bisschen gemutmaßt haben, ein anderes Paket bekommen hat, als er vielleicht selber. Das macht die Eingewöhnungsphase für Van Dorn nicht einfacher, aber das ist ja auch oft erwähnt, vielleicht jetzt hier auch nochmal, dass sich diese Denkweise dann doch zum Ende der Saison so ein bisschen gedreht hat im Team auch, ne?
Ja, das hat Ole ja schon recht schön festgehalten eigentlich, dass Van Dorn wirklich die Lücke geschlossen hat zu Fernando Alonso. Ich glaube aber, also wahrscheinlich wäre das Team da gewesen, wo sie sich selbst vorgestellt hätten, nämlich irgendwo im Bereich der Top 3, 4 Teams, dann wäre die Diskussion über Stoffel van Dorn irgendwann mal geführt worden. Das wurde sie ja auch so. Also er hat immer wieder mal gesagt, er hat massive Probleme mit dem Bremsen gehabt, das einfach zu verstehen richtig. Er hat ein bisschen Schwierigkeiten auch gehabt mit diesem dem Reifen ins Temperaturfenster bekommen. Aber gegen Saisonende hin hat er das dann recht gut verstanden und war wirklich eine ernsthafte Challenge für Fernando Alonso. Ich glaube, die Diskussion über Stoffel van Dorn kam einfach nie auf, weil es sowieso um nichts ging, mal ganz plump gesagt für McLaren. Und da sind wir dann auch bei der Bewertung von McLaren Honda im Jahr 2017 und die finde ich extrem schwierig, weil das Chassis, wenn wir davon ausgehen, dass das Fakt ist, was alle sagen, nämlich, dass der Honda-Motor mit großem Abstand der schlechteste Motor in der Formel 1 war und ist, dann hat McLaren vor allem gegen Jahresende hin, wie Ole richtig gesagt hat, wirklich unfassbare Schritte gemacht, weil die waren teilweise ja fast best of the rest, also sind zumindest mitgefahren in diesem Paket mit Force India, Williams, teilweise Toro Rosso, haben da wirklich einen guten Job gemacht. Wenn die das alles auf Chassis-Seite gefunden haben, ist das unglaublich und eine wirkliche Ansage an die Top-Teams für nächstes Jahr. Wenn es jetzt aber vielleicht anders ist und wir können das nicht schlüssig beurteilen, weil McLaren nun mal das einzige Team war, das mit Honda-Motoren gefahren ist, das heißt, wir haben keine Vergleichswerte, vielleicht war es halt auch so, dass der Honda-Motor einfach relativ große Sprünge gemacht hat und gar nicht mehr so schlecht ist. ist, wie alle glauben. Also deswegen finde ich die McLaren-Bewertung für dieses Jahr sehr, sehr schwierig. Umgekehrt muss man sagen, wenn man ein Team ist wie McLaren mit den Ansprüchen eines Teams wie McLaren und dann geht man raus mit diesen paar Punkten und nicht mal dem Funken einer Chance auf einen Podestplatz, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Zufallsrennen, dann ist es eine ganz klare Negativbewertung. Also da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Weil wo kommt McLaren Honda her? Die haben das erste Jahr, das erwartet schwierige Jahr gehabt. Dann ging es letztes Jahr ein bisschen besser. Du hast es angesprochen, mit eigentlich ganz gut Punkten. Und dieses Jahr war es wieder ein Reset und ein Rückfall aufs erste Jahr eigentlich oder auf das Niveau des ersten Jahres. Und das kann man bei aller Liebe und bei allem, wie man sich bemüht hat und in die 500 und hin und her, nicht schönreden, das war einfach eine glatte, negative Saison.
Eure Meinungen sind uns wichtig, deswegen haben wir ja auch uns auf unserer Facebook-Seite Starting Grid, das Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de, solltet ihr unbedingt liken und da auch euch in der Diskussion beteiligen, nach eurer Meinung gefragt zu den Teams. Und Daniel Moreno schreibt zu McLaren, schwach angefangen, viele Ausfälle am Anfang, aber Honda scheint es langsam in den Griff zu bekommen. Zum Ende haben die einen guten Job gemacht und wurden mit Punkten zwar wenige belohnt. Das Chassis scheint eines der besten gewesen zu sein. Spannend wird nächstes Jahr zu sehen. Ich denke, das wird mit einem Renault nicht besser. Honda hat aufgeholt, kämpfen aber immer noch etwas mit Vibrationen im oberen Drehzahlbereich. Aber das ist nur meine Meinung und das schließt auch die Frage von Corbinian Jetzelsberger eigentlich an. Christian, ich würde sie dir stellen. Mich würde interessieren, wie ihr die tatsächlichen Chancen von McLaren im nächsten Jahr seht. Geht es nach vorne mit dem Renault-Motor oder ist das Chassis doch nicht so gut?
Also ich glaube, es muss nach vorne gehen. Alles andere wäre eine herbe Enttäuschung. Aber wie gesagt, da dreht sich jetzt so ein bisschen da beißt sich die Katze in den Schwanz bei der Bewertung, weil wir eben nicht wissen, was wird denn der Motor ausmachen? Ist der Renault wirklich um so viel besser als der Honda, wie das eigentlich die meisten Experten glauben? Wenn dem so ist, dann gehe ich eigentlich fest davon aus, dass McLaren zumindest die Lücke zwischen den drei Top-Teams und dem Best of the Rest, da klaffte ja dieses Jahr eine relativ große Lücke, dann glaube ich, sollte das der Mindestanspruch sein von McLaren, sich da irgendwo einzufinden und vielleicht sogar mehr. Weil ich kann mir schon vorstellen, die Mittel sind alle da, die Ressourcen, die haben eine Top-Fabrik, die haben nicht mehr so viel Geld wie auch schon mal, aber die sind immer noch ganz gut ausgestattet. Die haben mit Fernando Alonso einen der besten Fahrer. Also alles andere als Red Bull sich als Messlatte zu nehmen, die ja mit dem gleichen Motor fahren, wäre eigentlich eine Enttäuschung. Aber trotzdem ist es nach all dem, was McLaren in den letzten Jahren gezeigt hat an sportlicher Performance, natürlich eine Menge Holz. Also für mich ist McLaren die große Wundertüte.
Was man bei McLaren ja auch sagen muss, ist, das letzte gute Jahr, was sie hatten, war 2012. Ja? Danach haben sie ja eigentlich nur noch Durchschnitt oder halt sehr schlecht. Das darf man immer nicht vergessen, dass das jetzt nicht so erst seit ein, zwei Jahren so ist, dass sie jetzt ja nicht mehr so gut sind, sondern es war schon 2013 war auch mit Perez und Button war auch nicht so gut. Und selbst 2012 war auch schon eher auf dem absteigenden Ast. Also das darf man nicht vergessen. Und ich persönlich glaube nicht, dass Fernando Alonso nächstes Jahr um die Weltmeisterschaft mitfahren kann. Ich glaube eher, dass sie da sein werden, wo jetzt Force India ist. Also konstant in den Punkten, aber vielleicht mal in Podestnähe. Aber ich denke, dass sie an die drei Top-Teams nicht rankommen werden.
Vielleicht schon mal so ein bisschen in die Glaskugel geschaut. Lange wird man sich das bei McLaren ja nicht mehr angucken. Also in welche Richtung das läuft. Es verbrennt eine Menge Geld, obwohl das Budget mit 212 Millionen Euro jetzt nicht gering ist im Vergleich zum Rest der Formel 1. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Viele diskutieren immer über diesen Ferrari-Ausstieg, diesen ominösen. Wenn das jetzt die nächsten paar Jahre bei McLaren nicht besser wird, Ole, vermutest du da einen Ausstieg von McLaren?
Ja, Ausstieg weiß ich nicht, aber guck dir mal an, wo Williams rumgurkt. Ja, die waren halt auch mit McLaren zusammen in den 80ern und frühen 90ern das Top-Team. Also wenn du Weltmeister werden wolltest, dann musstest du halt da hingehen, weil es kamen halt alle Weltmeister von da, außer halt zwei, die kamen von Brabham. Aber sonst war es halt McLaren oder eben dann Williams, und die große Zeit von Williams ist ja nun wirklich auch schon lange, lange vorbei, ja, also eigentlich schon seit, ja, Ende 2004, ja, seit dem Ausstieg nämlich, also nicht dem Ausstieg von BMW, die sind ja 2005 noch dabei geblieben, aber 2005 war ja Mist, ja, mit Heidfeld und Webber damals, aber seitdem sind die ja auch nur am Rumgurken, und ich glaube, dass McLaren hier vielleicht ein ähnliches Schicksal ereilen könnte, weil, ja, irgendwann ist es vielleicht auch mal vorbei, ja, muss man auch ganz klar sagen. Das war bei anderen großen Teams auch so, Stichwort Lotus oder Brabham oder was weiß ich. Und vielleicht trifft das jetzt dann auch McLaren, das, ja, werden wir uns überraschen lassen. Stell dir mal vor, zum Beispiel Fernando Alonso geht da mal weg, ja, hört mal auf, das dauert ja auch nicht mehr so lange. Weiß ich nicht, ob die dann auch mal um eine WM kämpfen könnten. Und die letzte Weltmeisterschaft ist ja jetzt auch schon 2008 Lewis Hamilton und die letzte Konstrukteursweltmeisterschaft war 98.
Ist das so ein bisschen Fingerzeig, Christian, dass man sich ja auch viele, ja, wie sagt man, Abenteuer außerhalb der Formel 1 mittlerweile auch sucht, mehr Beteiligung bei IndyCar, Langstreckenrennen mehr wieder in den Fokus zu rücken, dass man da, ja, auf kurz oder lang, wenn der Erfolg weiter ausbleibt, da die Formel 1, das Formel 1 Projekt gegebenenfalls beenden wird?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass McLaren die Formel 1 wirklich Formel 1 sein lässt und sich daraus einfach zurückzieht, aber ich sehe es ganz ähnlich wie Ole. Ich kann mir schon vorstellen, dass McLaren muss einfach sozusagen einen Plan B, C und D schmieden, falls die Formel 1 weiterhin vom Erfolg her einfach nicht passt. Und dafür, glaube ich, stellt man sich ein bisschen breiter auf, weil man hat dieses Jahr gesehen, das hat ja ganz gut funktioniert. Die Formel 1 hat einfach sportlich nicht geklappt, aber mit Indy hat man mit wirklich kleinen Mitteln, weil sehr viel Input hat McLaren dazu ja nicht gehabt, außer die Finanzierung und das Auto auf die Beine zu stellen. Das hat ja Andretti gemacht, das hat Honda gemacht. Und der McLaren-Sticker kam sozusagen drauf, aber man hat riesen Schlagzeilen gehabt. Und ich glaube, man versucht sich breiter aufzustellen, man versucht sich so ein bisschen neu zu orientieren. Und ich bin vollkommen beim Ole, auch mich erinnert das wirklich frappierend an Williams, die nach der BMW-Partnerschaft finanziell in eine Abwärtsspirale geraten sind, einfach weil der sportliche Erfolg über ein paar Jahre ausgeblieben ist. Das ist bei McLaren jetzt auch so. Also auch da wird früher oder später die Finanzierung ein Thema werden und dann muss man vielleicht irgendwann den Gürtel enger schnallen. Und ich glaube, für diese Zeit überlegt man sich einfach so, was haben wir sonst noch so für Standbeine? Ob das jetzt zielführend ist, um in der Formel 1 wieder erfolgreich zu werden, das sei mal dahingestellt, weil nicht alles, was geschäftlich vernünftig ist, ist auch sportlich vernünftig. Aber ja, McLaren ist definitiv, ich glaube, so viel kann man festhalten, an einem Wendepunkt oder am Scheideweg oder wie auch immer man das ausdrücken will. Das ist gerade eine definierende Phase, die jetzt passiert für die nächsten Jahre und Jahrzehnte dieses Unternehmens. Weil da geht es darum, entweder schafft McLaren wieder den Anschluss und wird wieder zu einem Top-Team, weil es ist zwar schon ein paar Jahre her, aber so lange auch nicht. Ja, also da hatten wir schon die 10er Jahre, wo du gesagt hast, sitzt du in einem McLaren, ist es eine Bank, dass du Rennen gewinnen kannst. Davon sind wir meilenweit entfernt. Und entweder schafft man es wieder dahin zurück oder man versandet nach und nach irgendwo in der Versenkung und da leidet dann Schicksal wie Williams, wie früher mal Lotus, wie auch Brabham. Also da, ich habe keine Glaskugel, aber es ist gerade eine sehr spannende Zeit, was McLaren angeht.
Wiederholt sich die Geschichte anderer Illustra-Teams der Historie der Formel 1 bei McLaren in den nächsten Jahren. Das werden wir natürlich auch hier bei Starting Grid weiter beobachten, weiter darüber diskutieren, euch dazu einladen, mitzudiskutieren am 21.12. ab 19 Uhr unserer Live-Ausgabe hier auf meinsportradio.de. Ihr könnt anrufen, ihr könnt eure Meinung äußern, Fragen stellen und gerne auch jederzeit bei Twitter. Uns könnt ihr erreichen, @ks_0811, @MikeWeiss. MikeWeice für Ole und @mst_christian_n für Christian Nimmervoll mit dem Hashtag StartingGridMSR kriegen wir da alle eure Meinungen direkt auf unser Twitter-Feed angezeigt und diskutieren das gerne mit euch aus. Ja, wir sind gespannt, wo sich McLaren hinentwickelt. McLaren ist jetzt abgeschlossen für diese Saison und wir kommen gleich zum nächsten Team. Das ist Haas hier in Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück, wir sind wieder da, wir sind wieder hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de mit Kevin Scheuren, Ole Waschka und Christian Nimmervoll, dem Chefredakteur von motorsporttotal.com, Formel1.de. Und wir kommen zum nächsten Team und das ist Haas F1. In ihrem zweiten Formel 1 Jahr hat das Team aus den Vereinigten Staaten von Amerika rund um Teamgründer Gene Haas, ja, die Bilanz im Vergleich zur Saison 2016 zumindest verbessert, kann man sagen. 2016 waren es noch 29 Punkte, 2017 dann schon derer 47. Mit Kevin Magnussen und Romain Grosjean hat man allerdings einen sehr interessantes Fahrerpaar, möchte man sagen. Viel gibt's zu Haas eigentlich gar nicht zu besprechen. Deswegen bringe ich einfach mal die Frage von Karl Nowak rein, der bei uns auf unserer Facebook-Seite so ein paar Sachen zu Haas geschrieben hat. Mich würde interessieren, warum Haas so etwas wie die Wundertüte der Saison war. Auf manchen Strecken im vorderen Mittelfeld dabei und auf manchen unter Bedrängnis von Sauber. Ist der Haas einfach ein schwierig abzustimmendes Auto oder könnt ihr aus dem Ergebnis Wirrwarr eine Struktur erkennen, die Schwächen und Stärken des Autos erkennen lässt? Grosjean hat sich zwar am Saisonanfang jede einzelne Session über Bremsprobleme beschwert, ist aber trotzdem in der ersten Saisonhälfte einige Male in die Punkte gefahren. Und da haben wir wieder dieses Schattenwerk Haas. Erste Saisonhälfte, ja, schon okay. Zweite Saisonhälfte, ja, könnte besser sein, Christian.
Ja, also um die Leserfrage zu beantworten, oder die Hörerfrage in dem Fall eigentlich viel mehr, ich glaube nicht, dass der Haas ein kompliziert abzustimmendes Auto ist. Zumindest wird es nicht der Designphilosophie von Günther Steiner, die er seinen Ingenieuren vorgibt, entsprechen. Der sagt, mit den geringen Mitteln, die wir haben, bauen wir ein Auto, das möglichst einfach ist und simpel, auch leicht abzustimmen ist, das wir leicht verstehen können, damit es gut funktioniert. Und ich glaube, es gibt nur einen Faktor, der da eigentlich das durchkreuzt hat, und das waren diese ewigen Probleme mit den Bremsen. Ich muss zugeben, wir beobachten das jetzt ja schon seit der letzten Saison, das kam ja noch nicht mal in diesem Jahr frisch auf, aber es kann eigentlich noch keiner so richtig erklären, warum das denn so ist, dass die immer und immer wieder dieses Thema mitschleppen. Sie verstehen es auch selbst nicht, glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass Haas ein Problem hat mit zu komplexer Fahrzeugtechnologie. Dann würde ich ganz gern noch was sagen zu den Fahrern. Weil sehr viel fällt uns ja zu Haas bekanntermaßen nicht ein, aber eine provokante These muss ich jetzt mal in den Raum stellen. Vielleicht ist Romain Grosjean einfach ein bisschen überschätzt. Wenn man seine Karriere sich mal so anschaut, dann ist er eigentlich in die Formel 1 eingestiegen und wurde mal ganz böse abgewatscht und wirklich böse abgewatscht von Fernando Alonso. Und dass ein Rookie gegen Alonso bestehen kann, hat Lewis Hamilton bewiesen. Natürlich ist Lewis Hamilton jetzt eine Liga für sich in der Hinsicht, aber trotzdem, also Grosjean hat da wesentlich schlechter ausgesehen. Dann kam er zurück in die Formel 1 und hat sich eigentlich einen sehr guten Ruf erarbeitet in den Jahren bei Lotus, wo die ein sehr, sehr gutes Auto hatten. Wer war damals seine Benchmark? Das war ein Kimi Räikkönen, der frisch aus dem Rallye-Sport zurückgekommen ist, wo keiner genau wusste, wie gut ist er eigentlich. Und jetzt an der Seite von Sebastian Vettel bei Ferrari sieht man, auch da klafft eine gewisse Lücke zu Vettel, also zur wirklichen Creme de la Creme der Formel 1. Und von daher glaube ich, dass Romain Grosjean sich aus irgendeinem Grund einen guten Namen erarbeitet hat, aber ob er dem wirklich tatsächlich so hundertprozentig gerecht wird, ich bin mir nicht sicher. Und es wird auch einen Grund haben, warum sich Ferrari gegen ihn entschieden hat, weil das war ja immer sein großer Traum und da hat er darauf hingearbeitet, eines Tages für Ferrari zu fahren. Also vielleicht beurteilen wir einfach Romain Grosjean zu hoch. Und wenn man Grosjean zu hoch beurteilt, dann muss man sagen, dann ist Magnussen wahrscheinlich auch nicht der absolute Topstar der Zukunft. Und das wiederum würde die These erlauben, dass vielleicht das Auto gar nicht so schlecht ist, wie es manchmal ausgesehen hat, sondern dass mit anderen Fahrern vielleicht ein bisschen mehr gegangen wäre. Ich weiß, das ist ein bisschen provokant, aber ich glaube, den Gedanken darf man zumindest mal aufgreifen.
Ist jetzt kein Gedanke, den wir nicht schon öfter auch, Ole, du und ich, so ein bisschen in den Raum geworfen haben, ne? Dass die Fahrer so ein bisschen das Problem sind, was Haas angeht. Corbinian Jetzelsberger wollte ja auch unsere Meinung zu Haas wissen und vor allem über die Fahrer. Ich weiß, dass er ein großer Fan von Romain Grosjean ist und er sich sicherlich auch in der Live-Ausgabe am 21.12. um 19 Uhr hier auf meinsportradio.de dazu äußern wird, anrufen wird. Corbinian, ich zähl da auf dich. Kevin Magnussen wurde ja berühmt berüchtigt dieses Jahr eigentlich nach dem Ungarn Grand Prix, als er Nico Hülkenberg mit Suck My Balls Mate einfach mal abgewatscht hat, wenn man so will, im Interview. Ja, sowieso sind beide Fahrer schwierig, würde ich einfach mal sagen. Ich finde das, was Christian gesagt hat, gerade sehr, sehr, sehr treffend mit dem Überschätzen von Romain Grosjean. Dann kommt dazu noch, dass er sich im Funk natürlich immer herrlich aufregt über Bremsen, über alles, über jeden. Und Kevin Magnussen manchmal fährt, als ob er irgendwie Autoscooter fährt statt Formel 1. Bläst ins selbe Horn, was du auch gesagt hast, dass es eine problematische Entscheidung für die nächste Saison ist, mit diesen beiden Fahrern weiterzumachen.
Ja, ich weiß einfach nicht, ob die sich das wirklich so gut überlegt haben. Ob sie wirklich sagen, okay, das sind die besten zwei Fahrer, die wir holen können. Weil das glaube ich nämlich nicht. Also die Fahrerpaarung und Planung ist da einfach irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Und klar, ich meine, sie haben, hast du anfangs gesagt, wesentlich mehr Punkte geholt als im ersten Jahr. Aber so gefühlt war das irgendwie sehr schlechtes Jahr von Haas, so vom Ding her, weil, also, entweder ja, war es ja wirklich so, dass sie wirklich irgendwie um Platz 7 mitgefahren sind oder sie waren halt irgendwo im Nichts und gefühlt waren sie halt die ganze Zeit auch irgendwo im Nichts. Und ich weiß nicht, warum man hat ja, glaube ich, Mitte der Saison schon gesagt, oh, nächstes Jahr fahren wir wieder mit denen. Die sind so gut, dann machen wir weiter. Und dann hat man, da habe ich jetzt gelesen, dass sie auch keine Lust auf Giovinazzi haben, ja, noch nicht mal irgendwie als dritten Fahrer oder so. Da frage ich mich dann halt auch so, was da eigentlich so vor sich geht. Also, ob die das wirklich gut finden, weil ich glaube, Haas könnte wesentlich mehr aus dem Auto rausholen, wenn sie wirklich zwei vernünftige Fahrer da hätten. Und ja, es geht schon so in die Richtung, was Christian gesagt hat, Romain Grosjean. Es ist immer so, es gibt einen Grund, warum man nicht bei Ferrari fährt, sondern bei Haas. Und das ist, glaube ich, einfach, dass er dann halt doch nicht so gut ist. Und Kevin Magnussen wurde halt früher sehr hochgejubelt von McLaren. Und ja, aber da kam er halt auch nie zum Zug. Ja, zwar schon, aber dann auch nicht richtig. Ja, weil der war dann nach einer Saison wieder weg. Und dann ist es halt dann auch, ja, irgendwie dann schwierig. Also ich glaube, Haas wird nächstes Jahr sehr viele Probleme bekommen, habe ich so im Gefühl, weil momentan habe ich so das Gefühl, dass es absoluter Stillstand war, ähnlich wie bei Williams. Aber bei allen anderen Teams geht es irgendwie nach vorne, die da hinten rumkrauchen. Bei Haas irgendwie nicht. Und vielleicht hätte man sich das mit der Fahrerpaarung irgendwie doch mal überlegen sollen. Also, weiß ich nicht, letztes Jahr war Esteban Gutierrez zweiter Fahrer, ne? Das ist ja auch genau. Ein Riesentalent. Da ist Kevin Magnussen natürlich die bessere Wahl, aber da sind auch noch so, das wäre doch zum Beispiel ein guter Drive für Pascal Wehrlein. Ja, also da könnte man noch den Magnussen austauschen oder auch, ja, keine Ahnung, oder auch Giovinazzi. Also ich würde eher Giovinazzi nehmen als Kevin Magnussen, der sich im Fahrerlager dieses Jahr keine Freunde gemacht hat.
Nicht wirklich, nein. Aber Antonio Giovinazzi ist ein ganz interessantes Stichwort für meine nächste Frage an dich, Christian. Und wir haben ja bei Sauber darüber gesprochen, dass diese Alfa Romeo Partnerschaft natürlich neue Möglichkeiten offenlegt, ja, und auch die Verbindung zum Ferrari-Konzern damit größer wird. Nun hat man sich bei Haas ja auch damit gerühmt, zu Beginn der Formel-1-Zeit mit Ferrari zusammenzuarbeiten, sagt aber gleichzeitig, den Ferrari-Junior Giovinazzi, den finden wir gar nicht so geil. Klar, jetzt ist Giovinazzi dritter Fahrer bei Ferrari und wahrscheinlich der zweite Fahrer oder dritte Fahrer dann für Sauber im Laufe der Saison. Kann das ein Problem für Haas werden, was diese Partnerschaft zu Ferrari angeht, dass man bei Ferrari irgendwann sagt, du pass auf, Gene, du bekommst jetzt hier auch nur noch alte Motoren und dann bist du ruckzuck von Sauber überholt, wenn du Pech hast?
Also sagen wir mal so, hilfreich ist es nicht. Vor allem, dass jetzt Ferrari mit Sauber wieder ein mehr oder weniger klassisches Junior-Team hat, wo sie relativ starken Einfluss drauf haben und gleichzeitig ist Haas nicht in allen Fragen kooperativ, die Herr Marchione so auf den Tisch bringt. Das hilft natürlich nicht, weil im Zweifel sagt man dann bei Ferrari, ja, dann machen wir es halt lieber mit Sauber, worum es auch immer geht. Ich glaube, Gene Haas und Günther Steiner ist wichtig, unabhängig zu bleiben. Und das ist auch ein lobenswerter Ansatz, aber der leichtere Weg des kleineren Widerstands wäre vielleicht der gewesen, sich von Ferrari, von Sauber nicht die Partnerschaft mit Ferrari wegnehmen zu lassen. Und ein bisschen was von wegnehmen passiert, auch wenn die natürlich parallel koexistieren werden in den nächsten Jahren. Aber so wie sich das jetzt alles entwickelt, kriegt man schon das Gefühl, dass Sauber das Junior-Team Nummer 1 ist und Haas nur noch das Junior-Team Nummer 2. Auch da bin ich sehr gespannt, wie sich das jetzt entwickelt in den nächsten Wochen und Monaten. Was natürlich klar ist, wenn Haas es schafft, für nächstes Jahr ein wirklich gutes Auto zu bauen und die Fahrer kriegen es vielleicht auch auf die Reihe und man schafft es aus eigener sportlicher Leistung, sich deutlich vor Sauber zu positionieren, dann kann es denen eigentlich auch egal sein, ob die Beziehung von Ferrari zu Sauber eine engere ist. Aber natürlich wird es einem kleinen Team wie Haas, glaube ich, helfen, bei Ferrari auf der Pole Position zu stehen. Darum scheinen sie sich aus irgendeinem Grund nicht sonderlich zu bemühen im Moment.
Beteiligt euch an der Diskussion zu Haas, ja, freuen wir uns drüber. Könnt, glaube ich, auch unterhaltsam werden, dann in der Live-Ausgabe am 21.12. ab 19 Uhr hier auf meinsportradio.de. Wie gesagt, Corbinian, du bist herzlich eingeladen anzurufen. Ich glaube, über die Fahrer werden wir sprechen müssen. Und gleich sprechen wir über Toro Rosso im letzten Abschnitt dieses ersten Saisonrückblicks hier bei Starting Grid. Vorher aber noch der Hinweis auf den Rugby-Doubleheader am 9. Dezember, ganz exklusiv hier auf meinsportradio.de. Wir haben die deutsche Frauennationalmannschaft, die ab 13 Uhr versucht, eine Auswahl Handball der British Army zu besiegen. Und Anfang dieses Jahres gab es nämlich eine knappe Niederlage gegen die. Jetzt folgt die Revanche. Und um 15 Uhr geht es dann weiter mit dem Heidelberger RK gegen Petrarca Padova im dritten Gruppenspiel des diesjährigen Continental Shield Wettbewerbs. Beide Spiele überträgt meinsportradio.de live und exklusiv. Seid also dabei am 9.12. am Samstag hier bei uns auf dem Sender. Und wir machen nach einer kurzen Pause dann weiter mit dem letzten Abschnitt des Saisonrückblicks Teil 1 und zwar mit Toro Rosso. Da gibt's ja dann doch eine Menge mehr zu besprechen als zu Haas. Also bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale der deutschen Frauen am 12. Dezember ab 17.25 Uhr. Im Web und in der App.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zurück zum Saisonrückblick Teil 1 hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de mit meiner Wenigkeit Kevin Scheuren, Ole Waschkau, meinem Co-Moderator und Christian Nimmervoll, dem Chefredakteur von motorsporttotal.com und formel1.de, die beiden Portale, die natürlich auch dieses Format hier bei uns präsentieren. Und wir kommen zum letzten Team für den heutigen Tag. Das ist Toro Rosso, das Red Bull Junior Team, wenn man so will. Und die haben in dieser Saison 53 Punkte in der Konstrukteurswertung erfahren, 10 Punkte weniger als 2016. Ja, und die beiden Fahrer, die diese Punkte erfahren haben, nämlich Daniel Kiat und Carlos Sainz, sind beide nicht mehr bei Toro Rosso. Nein, die Saison hat man ja mit Pierre Gasly und Brandon Hartley zu Ende gefahren. Viel Tohuwabohu da im Hintergrund bei Toro Rosso. Und man hatte eigentlich am allermeisten das Gefühl, dass das Hauptziel der Saison war, Daniel Kiat auf jeden Fall aus dem Team zu kicken. Denn das war ja dann schon irgendwann fast schon persönlich, was Dr. Helmut Marko da gefahren hat. Und Christian, wir wissen ja, wenn Dr. Helmut Marko jemanden loswerden will, dann tut der alles dafür, dass dieser Mann nicht mehr in diesem Cockpit sitzt. Daniel Kiat, und wir haben bei Sauber natürlich darüber gesprochen, dass Pascal Wehrlein einer der unglücklichsten Figuren der Saison war. So kann man, glaube ich, den Preis für die unglücklichste Figur der Saison echt Daniel Kiat geben.
Ja, das stimmt, absolut. Also, wenn man sich überlegt, dass der vor noch gar nicht allzu langer Zeit, nämlich genauer gesagt, bevor der Verstappen-Wahnsinn losgegangen ist mit dem Sieg in Barcelona im letzten Jahr, bei Red Bull Racing gefahren ist, als Nachfolger von Sebastian Vettel, und für den Fall, dass Red Bull wieder in eine siegfähige Position kommt, eigentlich sogar zu den Sieg- und Titelkandidaten gehören sollte heute, und dann zu schauen, dass er jetzt aus der Formel 1 rausgeflogen ist, das ist schon echt ein bitterer Abstieg. Und besonders dramatisch ist er, glaube ich, deswegen, weil Red Bull damals nach Barcelona oder nach Sochi, besser gesagt, war eigentlich der Ausgangspunkt, diese Doppelkollision mit Vettel, nicht einfach gesagt hat, wir werfen ihn jetzt direkt raus, so wie sie es mit allen anderen gemacht haben, sondern wir geben ihm nochmal die Chance bei Toro Rosso. Dadurch hat dieser Abstieg einfach mehrere Etappen bekommen und jede einzelne dieser Etappen war einfach unfassbar bitter. Also Helmut Marko hat da wirklich nicht groß auf die Befindlichkeiten des jungen Russen geachtet. Man muss natürlich dazu sagen, wir wissen nicht, was hinter den Kulissen passiert ist. Ja, ich glaube, dass Dani Kwiat nicht wirklich zurechtgekommen ist mit dieser Situation. Das ist auch, glaube ich, verständlich und nachvollziehbar, weil das war einfach keine einfache Situation. Und dieses weinerliche Gejammere, das mit Sicherheit irgendwann mal aus verständlichen Gründen gekommen ist, darauf, glaube ich, ist Helmut Marko ganz besonders allergisch und das hat wahrscheinlich letztendlich zur Trennung geführt. Dass jetzt Dani Kwiat nicht mehr in diesem Auto sitzt und Pierre Gasly drin sitzt und Brandon Hartley und Carlos Sainz auch weg ist, aber da hat es natürlich ganz andere Gründe gehabt. Du hast vorhin gesagt, es fehlen 10 Punkte auf die Bilanz aus dem letzten Jahr. Ich glaube, das haben die auf Fahrerseite verspielt, weil man muss schon ganz klar dazu sagen, Gasly und Hartley, bei beiden natürlich ein bisschen verständlich, du wirst mitten in der Saison ein neues Auto geworfen, musst dich erstmal da zurechtfinden, aber ich glaube schon, dass mit Sainz, Kwiat, wenn die zu Ende gefahren wären, hätten die auch bis zum Schluss hin relativ konstant einigermaßen respektable Mittelfeld-Performances abgeliefert. Auch Dani Kwiat ist meines Erachtens ein ganz guter Formel-1-Fahrer, der unbedingt Berechtigung hat, in diesen Grand Prix-Autos zu sitzen, wenn es Kandidaten wie Marcus Ericsson und auch Brandon Hartley tun. Und dann vielleicht noch ein letztes Wort von mir zu Toro Rosso. Brandon Hartley, ein Fahrer, den ich erstens einen total coolen Typen finde. Also die Art und Weise, wie er Fragen beantwortet, wie er so drauf ist, wie er, und das imponiert Helmut Marko, glaube ich, auch den zwischenzeitlichen Rauschmiss aus dem Junior-Team weggesteckt hat. Also finde ich alles toll, hat auch in der WEC bei Porsche bewiesen, dass er ein wirklich toller Rennfahrer ist. Aber ob er es dann jetzt in der Formel 1 so auf den Punkt bringen wird, obwohl er so lange raus war, wirklich die Leistung zu liefern, dass die dem Gleichen entspricht von dem, was Dani Kwiat zum Beispiel gebracht hat. Ich glaube, da hat er eine ordentliche Hausnummer vor sich. Und dann ist die Frage aus Toro Rosso Sicht eigentlich nur die, wie man sich selbst definiert. Nämlich möchte man aus den Möglichkeiten, die man denn hätte, und das wäre zum Beispiel eben Dani Kwiat gewesen, das Maximum herausholen. Dann, glaube ich, hat man keine gute Entscheidung getroffen, damit Gasly und Hartley in dieses Auto zu sitzen. Oder definiert man Toro Rosso nach wie vor völlig kompromisslos als Junior-Team für Red Bull, wo es einfach nur darum geht, wir stellen fest, sind junge Fahrer die möglichen nächsten kommenden Weltmeister, und ab dem Punkt, wo klar ist, sie sind es nicht, schmeiße ich sie raus und nehme die nächsten rein, egal ob die schlechter sind oder besser als die vorherigen. Also das ist eine Philosophiefrage. Für eine der beiden Richtungen scheint man sich entschieden zu haben, nämlich für die, dass man die Junioren einfach durchsiebt. Ist ja eine endlose Liste. Also wenn man sich das mal so vor Augen führt, Liuzzi, Buemi, Alguer, Suari, da gibt es ja unfassbar viele Fahrer, die alle eigentlich ganz gute Rennfahrer sind und alle eigentlich das Zeug für die Formel 1 hätten, und sie sind alle weg. Und Dani Kwiat ist jetzt halt der Nächste auf der Liste.
Ja, weg auch dann irgendwann Carlos Sainz Jr., der ja zu Renault geliehen worden ist. Ja, also ein ganz skurriler Deal, wo, glaube ich, alle noch nicht so richtig wissen, wie es am Ende laufen wird. Daniel Moreno sagt, Ole, Toro Rosso hat gut angefangen, aber mit dem Wechsel von Carlos wie weggeblasen. Klar, diese ganze Kiat-Posse hat da ihr übrigens getan, aber nachdem Sainz weg war, war eigentlich klar, Punkte wird es nicht mehr geben für Toro Rosso. Zumindest weniger, wenn überhaupt welche. Ist dieser Abgang von Carlos Sainz so ein bisschen dann der plakative Sargnagel für diese Saison gewesen?
Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen, weil ja, wenn man sich mal anguckt, wer die Punkte dieses Jahr geholt hat, dann ist das definitiv mal Carlos Sainz und nicht Dani Kwiat. Ne? Und ja, dann aber ist
fünf, klar, fünf, dass, immerhin Dani Kwiat. Fünf immerhin Dani Kwiat. Fünf.
Ja, gut, ne? Das ist mehr als Marcus Ericsson.
Das wollte ich auch sagen.
Ich glaube aber weniger als Julian Palmer, oder?
Kann das sein? Ich glaube schon. Schaue ich mal eben nach, aber ich glaube schon, ja.
Ja, doch. Und ja, dann ist natürlich auch klar, wenn du da zwei absolute Rookies reinsetzt, dass das nichts mehr wird. Was man sich jetzt dabei gedacht hat, weiß ich nicht, ja. Carlos Sainz ist ja auch nur ausgeliehen an Renault, das darf man nicht vergessen. Und ja, also generell würde ich sagen, an sich eine gute Saison für Toro Rosso beziehungsweise von Carlos Sainz. Bis zu dem Punkt dann eben, wo er dann halt zu Renault transferiert wurde und dann ja das letzte Saisonviertel dann doch ja doch eher unehrenhaft für Toro Rosso verlaufen ist. Also bestes Beispiel dafür ist, dass Brendan Hartley in seinen, ich glaube es sind 4 Rennen oder so, die er gefahren hat, jedes Mal eine Gridstrafe bekommen hat, ja, und jedes Mal dann von hinten starten musste. Und man ja zum Schluss gar keine Teile mehr hatte und dann um den letzten Platz quasi mitgefahren ist. Und das ist dann halt schon schwierig. Da bin ich auch gespannt dann auf das nächste Jahr, wie man sich dann mit Honda einstellen wird. Honda natürlich, ja, die schon ein bisschen besser geworden sind dieses Jahr, konstanter, fallen nicht mehr aus, ist mir auch mal aufgefallen, ja. Also nicht mehr so oft wie am ersten Jahr. Und vielleicht geht da dann was, wenn die Fahrer sich dann auch eingewöhnt haben? Man hält ja an Gasly und Hartley fest, was ja auch in gewisser Weise eine Überraschung ist. Ja, Hartley, der da spontan reinkommt und dann gleich einfach mal den Drive für die ganze Saison bekommt. Also es ist schon, muss man schon ein bisschen was von ihm halten. Das auch, freut mich auch für Brendan Hartley. Und letztendlich ist natürlich Toro Rosso nächstes Jahr ein Versuchsobjekt für Red Bull und Honda. Ja, also Helmut Marko hat ja schon gesagt, dass wenn Honda sich nicht ganz doof anstellt, wird man 2019 bei Red Bull mit Honda-Motoren fahren. Und das ist dann natürlich ganz interessant. Also ich bin gespannt, wo das nächstes Jahr hinverläuft mit denen. Man muss natürlich zu Dani Kwiat dieses Jahr noch sagen, auch wenn er nur 5 Punkte geholt hat, die Entlassung war trotzdem eher unehrenhaft, vor allem wenn man sich mal anguckt, was er eigentlich für Leistungen schon erbracht hat. Ja, also ist halt kein Reimer Algaspari zum Beispiel, ja. Er war ja schon bei Red Bull, wo er auch wirklich gut war. Und naja, jetzt testet er dann halt Euronesca, also eine Rennserie, die voll im Fokus der Medien steht.
Sehr schön gesagt. Ja, diese Posse um Renault ist natürlich auch nochmal ein interessantes Thema, was diese Saison auch bei Red Bull, aber eben auch bei Toro Rosso für sehr viel Ärger gesorgt hat, gerade gegen Ende der Saison. Es war ja tatsächlich so, dass Toro Rosso sich Motorenteile so zusammengebaut hat, wie in so einem Baukastenprinzip, was noch nicht kaputt war, musste dran geklebt werden. Und ja, wenn es dann noch ein neues Teil gab, dann gab es halt die Gridstrafe. Dann ging es ja auch heiß her zwischen Franz Tost und Cyril Abitbol von Renault, dann auch Dr. Helmut Marko. Wir erinnern uns an die Streitigkeiten im Fahrerlager in Singapur, war es, glaube ich. Und Corbian Jetzelsberger hat eine Frage, Ole. Christian, Entschuldigung. Nach den heftigen Anschuldigungen in Brasilien und dem Gewinn des sechsten Platzes in der Konstrukteurs-WM durch Renault in Abu Dhabi ist es dann zumindest für uns Fans ruhig geblieben, was Toro Rosso angeht. Ist es denn hinter den Kulissen auch ruhig geblieben oder hat man einfach versucht, das zu machen, was man verpasst hat zu tun, nämlich die Sachen intern zu halten?
Das kann ich jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht beantworten, weil ich es nicht weiß. Ja. Ich habe da mit niemandem mehr drüber gesprochen. Aber ich glaube, dass schon die letzten Rennen jetzt so ein bisschen ein Eskalationshöhepunkt einfach waren. Das ist ja nichts, was nur jetzt passiert ist, wegen des Wechsels von Carlos Sainz, wegen der Motorenteile, die knapp wurden. Das hat sich ja schon lange, lange aufgestaut, dass Franz Tost und Helmut Marko mit Renault sehr unzufrieden waren. Renault auf der anderen Seite war sehr, sehr unzufrieden, weil man von Seiten Red Bull immer wieder kritisiert wurde für den Motor. Also es ist, glaube ich, beide Seiten sind, glaube ich, froh, dass sie diese Partnerschaft los sind. Und Toro Rosso ist sehr optimistisch, dass Honda das nächstes Jahr hinbekommt. Ich bin mal gespannt. Ich würde das auch gar nicht ausschließen, weil ich habe es ja vorhin bei McLaren schon mal gesagt. Wir wissen nicht genau, welcher Beitrag kam denn von McLaren und welcher kam von Honda. Und wenn Honda jetzt schafft, die haben ja auch heute gerade bekannt gegeben, dass Yusuke Hasegawa nicht mehr sportlich ist, sondern ein neuer Mann da am Ruder ist. Also auch personell orientiert sich Honda ein bisschen um. Vielleicht startet Honda jetzt neu durch. Vielleicht hat man kapiert nach den 3 Jahren, so geht's nicht weiter. Wir müssen mehr tun. Und vielleicht war es ein goldener Move. Wie dem auch sei, Toro Rosso ist froh, dass sie Renault los sind und Renault ist froh, dass sie Toro Rosso los sind. Und das beruht, glaube ich, auf Gegenseitigkeit und von daher glaube ich auch nicht, dass da hinter den Kulissen nochmal was explodiert ist.
Dann schauen wir zum Abschluss nochmal auf die Frage von André Schäfer. Die hat er auf unseren Facebook-Post hingeschrieben. Könnt ihr in etwa die Budgets der Teams gegenüberstellen? Wer war an der Punkteausbeute relativ zu den Ausgaben effizientesten? Und motorsporttotal.com ist da natürlich eure Adresse Nummer 1. Da empfehle ich einfach mal die Google-Suche. Und dann bin ich auf eine Fotostrecke gestoßen, die zur Mitte der Saison veröffentlicht worden ist. Ich muss ehrlicherweise zugeben, und ich habe es ja gerade mit meinen Mathematikkenntnissen auch schon dargestellt, ich habe es nicht nochmal neu nachgerechnet für das Ende der Saison. Aber zur Mitte der Saison war es so, dass Sauber ein Budget von 109 Millionen Euro hatte und 21,8 Millionen pro Punkt bezahlen musste. McLaren Honda 212 Millionen Budget, 19,27 Millionen pro Punkt. Haas 115 Millionen Budget, 3,97 Millionen pro Punkt. Und der Gewinner in dieser Hitliste der schlechtesten 4 Teams der Formel-1-Saison 2017, zumindest zur Mitte der Saison, war Toro Rosso, die ebenfalls 115 Millionen Euro Budget hatten und 2,95 Millionen pro Punkt zahlen mussten. Um das mal gegenüberzustellen, um euch zu zeigen, wer arbeitet da am effizientesten. Und man muss aber zum Abschluss sagen, Christian, glaube ich, dass für Toro Rosso alles ein bisschen weniger wichtig ist, was diese ganzen Punkte und Konstrukteursplätze angeht. Denn man ist im Zweifel dann doch nur die Nummer 2 oder das Nummer 2-Team von Red Bull.
Ja, genau so ist es. Also die Toro Rosso Kernfunktion ist nach wie vor ein B-Team für Red Bull Racing zu sein. Die erfüllen das, ob die dann jetzt Vierter werden und Sechster, macht natürlich schon einen Unterschied. Letztendlich auch an den Einnahmen aus dem Preisgeld. Da hat man ja das vielleicht nochmal zur Erinnerung gegen Renault noch verloren beim Saisonfinale in Abu Dhabi dann. Das kostet ein paar Millionen. Aber es ist nicht so kriegsentscheidend wie für andere Privatteams, wie zum Beispiel Force India oder Sauber, für die es da wirklich um jede Million geht und die für sich selbst eigentlich in der Formel 1 sind. Toro Rosso ist nur Edelhelfer sozusagen für Red Bull.
Das war unser erster Teil des Saisonrückblicks 2017 mit den schlechtesten 4 Teams der Konstrukteurswertung Sauber, McLaren, Haas und Toro Rosso. Nächste Woche hören wir uns dann wieder mit Teil 2. Dann geht es um Renault, Williams, Force India und natürlich Red Bull Racing. Und in unserer Live-Ausgabe am 21.12. sprechen wir noch ausführlicher über Mercedes und Ferrari und wollen euch natürlich dann auch in der Sendung haben. Ruft dann auf jeden Fall an. Haltet unsere Facebook-Seite im Auge, natürlich auch meinsportradio.de, motorsporttotal.com und formel1.de für weitere Informationen Informationen zu dieser Live-Ausgabe. Alle Informationen, wie ihr uns dann erreichen könnt, werdet ihr da finden. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Kevin Scheuren und an dieser Stelle geht ein großer Dank auch natürlich für die vergangene Saison an Christian Nimmervoll, dass du dir immer die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein, auch wenn es für euch sehr stressig war in der Redaktion, du sehr viel machen musstest. An dieser Stelle möchte ich mich einfach mal von Herzen auch bei dir bedanken, dass du trotzdem uns meistens zur Verfügung gestanden bist und wenn du nicht dabei warst, dann deinen Kollegen Ruben Zimmermann geschickt hast, der das natürlich auch toll gemacht hat, aber an dich einfach mal vielen Dank. Natürlich auch für eure Arbeit bei motorsporttotal.com und Formel1.de.
Ja, ich bedanke mich bei euch, dass ich Gast sein durfte. Es hat wirklich immer großen Spaß gemacht. Und ich möchte die Zuhörer nur um Nachsicht bitten, wenn dann und wann mal Baugeräusche im Hintergrund waren und sind. Ich hoffe, dass wir das dann auch nächstes Jahr abstellen können, wenn mein Büro und die Wohnung drumherum endlich fertig ist. Ich hoffe, es hat nicht zu viel Spaß geraubt.
Das glaube ich nicht. Also wenn, dann ist es einfach authentisch, ja. Wir machen Sendungen von überall, ja, auch von der Baustelle. In diesem Sinne hören wir uns dann nächste Woche wieder. Und das letzte Wort hat, wie immer, Ole Waschkau.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser erste Jahresrückblick. Nächste Woche geht es dann noch weiter und die Woche danach, also es hört nicht auf. Also das ist ja das Gute. Also wir hören uns ja jetzt mindestens noch zweimal dieses Jahr wieder. Ja, ich hoffe, das war schon mal ein erster guter Einblick auf die unteren Teams. Es ist vielleicht da nicht immer so aufregend, aber ich glaube, da sind viele Sachen auch so durchs Raster gefallen, so die man dann wieder, ja, die man dann wieder auferleben lässt. Und nächste Woche kümmern wir uns dann um die restlichen Teams. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich bin es auf jeden Fall und bis dahin gilt natürlich hier immer nur eins: Keep Racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.